KI wird dich nicht ersetzen, aber derjenige, der sie nutzt, wird es tun.
Ganz am Anfang, vielleicht 2-3% von dem, was noch kommt. KI ist so notwendig wie eine zweite Fremdsprache. Kannst du kein Englisch, hast du kurz-, mittel-, langfristig verloren. Genauso ist es auch mit KI. Ich würde sagen, Automation mit ganz, ganz viel Persönlichkeit und ganz, ganz viel Authentizität in deinem Business macht dich unschlagbar.
Das Einzige, was bleibt, sind unsere Emotionen und Gefühle. Das ist das, was die KI noch nicht kann. Die kann sie simulieren.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
KI wird dich nicht ersetzen, aber derjenige, der sie nutzt, wird es tun. Was denkst du dazu?
100%. Das ist eine Frage gewesen vor, ich glaube, mittlerweile 2 Jahren von einer Zeitung in Düsseldorf, 4.0.
Ja.
So eine kleine Zeitung bei uns in der Nähe oder wo wir wohnen. Und da meinte der Reporter zu mir, hey Marcel, würde ich KI ersetzen? Und ich meinte, nee, aber die Person, die KI nutzt. Und wir haben super viele Use Cases, die wir täglich sehen, wo immer Human in the Loop gefragt ist. Das heißt also, gerade wenn es um fachliche Themen geht, keine Ahnung, du entwickelst eine Marketingkampagne,
ja,
da brauchst du immer noch den Experten, die Expertin, du lässt dir von ChatGPT eine Rechtsberatung geben, du brauchst immer noch den Experten, die Expertin. Das machen wir auch bei uns. Jede finale Entscheidung, bevor ein LinkedIn-Post rausgeht, bevor irgendwas unterschrieben wird, immer noch mal Human in the Loop. Also der Mensch bleibt oder der Mensch wird nicht ersetzt. Ganz klar.
Ja, sensationell. Deswegen haben wir dich auch als Gast heute hier. Nämlich, ich darf begrüßen Marcel Pesch, ja, Gründer von der Academy for AI, also .ai. Richtig cool. Mhm. Und du bist ja passionierter Coach, Keynote-Speaker. Gestern warst du im TED-Talk. Richtig
krass. In Essen, genau. Ja, Riesen-Highlight cool. Gewesen für mich.
Ja, ist auch also wirklich
mega geil.
Milestone, muss ich ganz ehrlich sagen. Bist auch Mitglied im KI-Bundesverband. Mhm. Natürlich auch genial. Also da müssen wir auch richtig was vorantreiben. Deswegen bin ich auch froh, dass da richtig fähige Menschen sind, die einfach das vorantreiben. Und bist seit über 15 Jahren treibt dich ein Ziel an, und zwar Menschen in der digitalen Transformation nicht nur mitzunehmen, sondern zu befähigen. Und heute sprechen wir halt mit dir genau über das Thema, nämlich über erstens, was ja und alle Unternehmer, Freelancer und Techies beschäftigt, nämlich KI-Agenten, KI, wie sie das fortentwickelt und auch was halt deine Company macht. Mhm. Deswegen kann ich nur sagen, also herzlich willkommen beim Marketing Meets Technology Podcast. Und was sind denn KI-Agenten? Ja, was ist, was versteht man darunter und wie unterscheiden sie sich von klassischen KI-Modellen wie ChatGPT zum Beispiel? Mhm.
Willst du es wissenschaftlich wissen?
Ja, wir können ja auch mal wissenschaftlich starten,
ja, klar. Okay. Ja. Ein Agent letzten Endes besteht aus 3 Elementen. Du hast einmal ein Gedächtnis, also eine Knowledge Base oder Memory. Und du bist als User verantwortlich, was in das Gehirn, in dieses Gedächtnis reinkommt.
Okay.
Das ist ein Element. Zweites Element ist die Anbindung an ein LLM, also zum Beispiel ChatGPT, Copilot etc. Mhm. Und du hast immer noch ein Tool. Das bedeutet, da, wo dann sozusagen der Output zu sehen ist. Also es kann ein LinkedIn-Post sein, eine Slack-Nachricht, eine E-Mail. Das ist ein Agent per Definition.
Okay.
Und ein Agent als Unterschied zu einem beispielsweise ChatGPT-Chat oder zu einem Custom-GPT ist einfach, dass der Agent zum einen lernt, von dir lernt, von deinen Eingaben, von Fehlern lernt und beispielsweise selber Entscheidungen trifft. Das heißt also, basierend auf einem Prompt, sagt dann der Agent als Beispiel, du hast 4 Tools verbunden, Notion, Google Kalender, Outlook und, keine Ahnung, Gmail. Ja. Und dann sagst du halt, pass auf, bitte schreib mir eine E-Mail. Und der Agent, obwohl er mit 4 Tools verbunden ist, entscheidet eigenständig, okay, es macht Sinn, eine E-Mail, das kann nur Gmail sein. Mhm. Das ist ein Agent. Also eher was Autonomes. Und deshalb denke ich auch, in der Zukunft wird sich Prompting relativieren, wo ja gerade noch drüber jeder spricht. Ich denke, die Reise wird dahin gehen, dass Prompting irrelevanter wird.
Ich finde, das hat man eh schon gesehen, dass die Prompts ich würde sagen, vor 2 Jahren einen unfassbar großen Unterschied gemacht haben. Mhm. Und jetzt eigentlich egal, ich möchte nicht sagen egal, aber dass das Prompting noch stärker in den Hintergrund gerückt ist, besonders auch bei ChatGPT 5, weil ChatGPT 5 ja selber entscheidet, welches Modell es nutzt, also sozusagen so ein eigenes Routing-System integriert hat. Und wenn ich ungefähr das treffe, was ich sagen möchte, dann ist es meistens schon, kommt eigentlich was sehr Gutes schon raus. Also ich will nicht sagen exzellent, ne, weil wenn man noch besser promptet mit Roles und alles, kommt bestimmt noch was Besseres raus. Aber ich finde, es ist viel besser geworden, als es damals war.
Total, total. Man muss jedoch wissen, das wird oft unterschätzt, ein Agent basiert letzten Endes auch auf einem guten Prompt. Mhm. Ja, das heißt, diese Knowledge Base, dieses Gedächtnis, was du selber baust, definierst, da steckt sehr oft ein sehr guter Eingangsprompt hinter. Das heißt also, deshalb ist halt ein einmaliges Setup so super wichtig, dass du einmal einen guten Prompt hinterlegst und dann entsprechend den Agenten anreicherst.
Du sprichst dann quasi von einem System-Prompt, der im Agent mit drin ist. Ja, genau. Der ist absolut wichtig. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch tatsächlich, da habe ich große Unterschiede gesehen. Mhm. Denn ein System-Prompt, der gut definiert ist, auch durchaus lang ist, führt dann doch zu sehr, sehr guten und sehr unterschiedlichen Ergebnissen.
Total.
Und macht natürlich auch einen Unterschied, dass der eine Agent gut ist und der andere Agent eher durchschnittlich ist. Lass uns mal zum Thema Agentic AI kommen. Mhm. Wie würdest du diesen Begriff einordnen? Weil wir haben jetzt von den Agenten gesprochen, aber Agentic AI, ist das nochmal was anderes oder ist es das Gleiche nur nochmal auf Englisch?
Ja, ich würde sagen, das ist immer auf Englisch.
Okay.
Total.
Also es ist noch nicht das vernetzte Denken von vielen Agents mit MCPs und sowas.
Ja, ich würde es nicht als Agentic AI definieren, weil ein einzelner Agent kann auch unter Agentic AI fallen. Ja. Ich würde da eher den Begriff Multi-Agenten-System nutzen.
Okay.
Also komplett autonom agierende Agentenstrukturen, die halt auch ohne dein Zutun agieren.
Ja. Ja. Und können die schon Mitarbeiter ersetzen oder ist es eher so, dass wir da immer noch Anleitung brauchen?
Ja, wir haben ja gesagt, nicht ersetzen, ne?
Ja, genau.
Genau. Eher unterstützen.
Ja.
Wir sagen super gerne Co-Kreation oder synthetische Synchronisation, dass du einfach besser wirst mit diesen Agenten. Und ich würde sagen, so repetitive Aufgaben, sehr simple Aufgaben, die sind super gut auch durch so einen Agenten abbildbar. Als Beispiel, was wir gerade testen, sind Sales Calls. Beziehungsweise im Rahmen von Sales Calls erste Terminierungen, dass du halt sogenannte Batch Calls machst. Das heißt, du hast eine Leadliste von 3.000, 4.000 Namen mit Telefonnummern.
Ja.
Und dieser Agent, diese Agentin ruft dann diese Kontakte an für eine Erstterminierung. Ich würde so einen Agenten nicht einsetzen für einen Sales Call.
Ja.
Gerade wenn es um vielleicht ein Produkt und Dienstleistung geht, wo du einen hohen Erklärungsbedarf hast, aber für sehr simple Aufgaben oder repetitive Aufgaben, und simpel meine ich zum Beispiel auch eine Terminbuchung, denke ich, kann man sowas ganz gut einsetzen.
Ist spannend, weil ich habe tatsächlich ein, zwei Anrufe schon bekommen, die waren noch relativ dürftig, würde ich sagen, aber ich habe jetzt auch ich habe ein, zwei Systeme gesehen, die sehr, sehr gut funktioniert haben. Also wo es erstens eine sehr gute Qualität hatte, auch die Antwortgeschwindigkeit schnell war, aber das Verständnis auch sehr hoch war und es tatsächlich weitergeholfen hat. Also ich habe es jetzt bei mehreren Ärzten erlebt, dass da quasi dann sozusagen die Terminbuchung von dem Agent übernommen wird. Fand ich sehr spannend, dass das jetzt schon eingesetzt wird und vor allem auch bei kleineren Ärzten. Aber sind wir denn schon so weit, dass es nicht verschreckend wirkt, zum Beispiel wenn man jetzt Sales Calls also macht, wo vielleicht nicht derjenige, also sagen wir Cold Calling oder sowas, oder ist es da noch verschreckend oder siehst du, dass alle sagen schon, hey, das ist total geil, das funktioniert?
Ich glaube, es sind zwei Punkte, die eine Rolle spielen. Das ist einmal das Thema Generationen, Akzeptanz der Generation. Ich denke, die jetzt nach uns kommende Generation, also Gen Alpha oder auch jetzt Gen Z, die sind deutlich offener dahingehend. Also ich denke, es ist ein generationales Thema. Und ich denke, es ist auch ein branchenspezifisches Thema. Wir haben einen Großkunden, das ist eine sehr große Versicherung aus Hamburg.
Ja.
Und die bestätigen beispielsweise, dass im Bereich der Versicherungen und auch im Bereich der Banken eine deutlich höhere Akzeptanz gegeben ist, was sogenannte Sales Agents angeht. Warum ist das so? Gerade dann, wenn du über super persönliche Dinge sprichst, gerade im Versicherungsbereich irgendwie, du hast eine gewisse Krankheit etc., ist die Hemmnis größer, das einem Menschen zu sagen, als beispielsweise einem Agenten. Das finde ich ganz spannend. Oder auch wenn du über deine persönlichen Finanzen sprichst, ist zum Teil die Akzeptanz höher, mit einem Agenten darüber zu reden oder mit einem AI-Agent als jetzt als mit einem Menschen. Das finde ich ganz spannend. Und ich denke, in den nächsten Jahren wird die Akzeptanz auch steigen, was das Thema angeht.
Ich glaube, wenn man vor allem das Thema Privacy auch noch mehr in die Köpfe der Menschen bekommt, dass dort wirklich auch die Daten private und auch DSGVO-konform behandelt werden, glaube ich, ist auch das angenehmere Gespräch tatsächlich.
Total.
Ja, weil du natürlich, du hast keinen Neid gegenüber, du hast keine fehlerhafte Einschätzung danach, du hast keinen, besonders bei Krankheiten, ja, möchte ich mal sagen, ist ja auch wirklich Scham auch oft dabei, wenn es schreckliche Krankheiten sind und auch sehr emotional. Deswegen glaube ich, dass da Agenten extrem gut helfen können. Und es gibt ja auch sozusagen eine Angst teilweise von Menschen, die nicht zum Arzt gehen, weil sie nicht über ihre Leiden sprechen möchten. Andersrum wird es natürlich auch, die sprechen gerne darüber. Mhm. Beide können aber sehr gut geholfen werden von Agents, weil die natürlich darauf eingehen können. Zum Beispiel ist das nur ein Future-Griff. Ja?
Ja.
Ich glaube zum Beispiel auch, dass erstens das Loneliness-Problem natürlich nicht damit gelöst werden kann, aber im Alter, Menschen, die einsam sind, können unfassbar gut von jetzt schon von AI auch geholfen werden.
Ja.
Vor allem in der Zukunft, wenn man dann noch die RAG-Data nimmt von vielleicht seinen Geliebten und vielleicht auch vergangenen Personen, die vielleicht nicht mehr leben, dass man dann sogar, ich meine, das hört sich jetzt krasser an, als es ist, aber dass man dadurch Data erstellen kann, die einer Person, die vielleicht auch langsam dement wird oder sowas, unfassbar helfen kann, die Emotionen wieder zu spiegeln.
Total.
Und dann, wenn wir über Robots sprechen, ein Roboter im Altenheim ist natürlich viel cooler, wenn der mich aufs Klo trägt, als wenn es die, weiß ich nicht, jüngere Frau ist, die das machen muss und schwer zu tragen hat oder der Pfleger, der keine Lust dazu hat. Total. Das ist viel menschenwürdiger.
Ja. Oder was du sagst, es gibt super viele Use Cases. Mittlerweile kannst du die super easy auch abbilden mit Sora. Mhm. Wir sprachen eben vor dem Podcast auch über Sora noch.
Ja.
Du kannst super geil Bilder von deinem Uropa nutzen. Stellst du Sora bereit oder Veo beispielsweise, dem Google-Produkt, und machst daraus dann ein geiles Video. Das heißt, wie dein Opa dann irgendwelche Sachen macht und dein Opa ist dann interaktiv. Okay. Ja, oder auch mit Midjourney, mit der Version 7 von Midjourney ist sowas auch möglich.
Und wir reden halt von heute, das geht heute schon.
Ja.
Das ist keine Zukunftsmusik mehr. Was ist in einem Jahr möglich?
Ja, aber trotzdem denke ich, wir sind, das ist eine Frage, die ich super oft gestellt bekomme, wo stehen wir eigentlich gerade im Bereich der Entwicklung KI? Würde ich sagen, sind wir noch am Anfang.
Ja.
Ja. Von so einer Kurve würde ich sagen, ganz am Anfang, vielleicht 2-3% von dem, was noch kommt. Krass.
Ja. Ja, und die AI kann sich natürlich auch selber schneller entwickeln. Deswegen auch die Frage ist, was ist eigentlich notwendig, um einen KI-Agenten zu erstellen? Was muss man dafür? Muss man dafür selber programmieren können oder wie kann man das machen?
Mhm. Wir hatten witzigerweise, wir sind ja gerade in München, wir hatten heute noch einen Workshop zu dem Thema.
Ja.
Du brauchst gar nichts. Du musst einfach nur Bock haben, auf was Neues zu entdecken. Ich vergleiche das immer wie eine Situation auf dem Spielplatz. Du bist auf dem Spielplatz, stell dir vor, du bist ein Kind, du baust eine Sandburg und die bricht zusammen und dann probierst du halt nochmal.
Ja.
Das ist so generell dieser Ansatz, womit man, denke ich, sich so langsam an KI herantasten sollte, ob jetzt mit Prompting, mit einer Suchanfrage oder auch mit einem Agenten. Agenten heißt letzten Endes, du brauchst keine Coding-Kenntnisse, keine Coding-Skills. Man spricht von No-Code. Das heißt, das Einzige, was du wissen musst, ist eigentlich, was eine API ist, also eine Schnittstelle, wie du die einzelnen Modelle, Bausteine, ich sprach hier eben von diesen drei Elementen eines Agenten, wie du die sozusagen miteinander verknüpfen kannst. Und das ist letzten Endes alles. Und dann ja, halt ein paar Basics drauf haben. Was heißt JSON? Was ist ein JSON-File? So Wenn-Dann-Bedingungen.
Ja.
Und das ist keine Raketenwissenschaft. Und das finde ich mega wichtig, dass KI heutzutage nicht mehr der Anton ist, erstes Semester Informatik mit Hornbrille und Pickel im Gesicht, ja, sondern es kann jeder.
Ja.
Jeder kann KI.
Und was sehr cool ist, wenn du stuck bist, weil es irgendwie nicht weitergeht,
ja,
kannst du oft die KI fragen. Mhm. Also ich würde sagen, 99% der Fälle die KI fragen.
Voll.
Die hilft dir, dass
es weitergeht. Total.
Also ich finde es richtig krass. Also,
finde ich übrigens so einen geilen Ansatz. Ne? Irgendwie viele sagen ja, du musst prompten können. Nee, du kannst ja auch die KI fragen,
genau,
und sagen, hey, ich habe irgendwie voll die geile Idee, Vision gerade.
Ja.
Gib du mir doch bitte mal einen Input, frag du mich, stell du mir Fragen,
ja,
damit du mich besser verstehst. Also Reverse Prompting.
Das finde ich zum Beispiel auch immer cool bei ChatGPT, wenn man in Deep Research geht.
Ja.
Dann fragt er immer noch mal zurück die Fragen, 5-6 Stück, die du beantworten musst. Und dann geht er erst los.
Mhm.
Macht Gemini nicht, sondern Gemini sagt, ist dieser Plan okay?
Mhm.
Finde ich auch so einen unterschiedlichen Approach. Aber ich finde das sehr gut. Also man muss ein bisschen anders denken als früher. Man muss nicht selber alle Lösungen parat haben, sondern muss einfach die AI verwenden, um Lösungen zu machen. Besonders wenn es, ich sag mal, wenn du nicht gerade Rocket Science machst, sondern so normal Stuff, das hat halt irgendwer anders schon gemacht. Das ist wahrscheinlich im LLM schon drin.
Ja? Total.
Also vor allem Excel-Bearbeitung, ja, hat irgendwer schon gemacht.
Ja, 100%.
Was macht ihr denn bei Academy for AI? Was macht ihr denn da, und um Leute zu enablen, zu unterstützen? Was ist euer Kern?
Also unsere Vision ist erstmal so die Big Vision, jedem da draußen einen holistischen Hands-on-Einblick zu geben in das Thema KI. Weil ich persönlich bin der Meinung, KI ist so notwendig wie eine zweite Fremdsprache. Kannst du kein Englisch, hast du kurz-, mittel-langfristig verloren. Genauso ist es auch mit KI.
Ja.
Und im Kontext Enabling, wir haben letzten Endes zwei oder beziehungsweise ein Hauptprodukt und noch ein Zeitprodukt. Hauptprodukt ist einfach eine Masterclass, die wir anbieten. Unser Programm nennt sich Master Management with AI. Befähigt letzten Endes auch zum Artikel 4 der KI-Verordnung, weil der Artikel 4 der KI-Verordnung haben die wenigsten noch auf dem Schirm, der sagt, dass in der EU seit dem 2. Februar diesen Jahres KI-Kompetenzen Pflicht sind.
Ja.
Und das ist so unsere Vision. Das heißt, Leute befähigen mit einem Business School Zertifikat am Ende über 3 Monate holistischer Einblick in rechtliche Themen, Projektmanagement, Agenten, Automationen, Marketing, Sales etc. Bezogen aufs eigene Business.
Cool, das heißt also, man geht zu euch und kriegt dann quasi das Knowledge, um das dann ausführen zu können.
Genau.
Cool.
Genau, du arbeitest, wir haben 9 Module und du arbeitest in deinem eigenen Business, in deinen eigenen Use Cases, in kleinen Kohorten.
Cool.
Ja,
und wie wird das eigentlich enforced, dieser neue Digital Act? Ich habe das ja natürlich mitbekommen, dass dieser AI-Führerschein quasi da sein muss.
Ja.
Aber ich habe jetzt nicht.
Führerschein, typisch deutsch.
Ja, genau. Ich habe jetzt aber nicht mitbekommen, dass es. Also, das war ein großer Aufruhr im Januar so. Mhm. Wir führen das im Dezember ein, im Februar ist es Pflicht. Ja?
Mhm.
Und dann, jetzt ist aber relativ wenig passiert und ich sehe ja, alle nutzen AI. Ich finde es nicht verkehrt, dass alle darin geschult werden, weil ich glaube, dass besonders bei Firmen, die mit sensiblen Daten umgehen, mit Firmen, die auch mit, ich sag mal, Geheimnissen umgehen des jeweiligen Landes, das nicht einfach reingepastet werden sollte in einen DeepSeek, in einen ChatGPT, in einen Gemini, Und ich glaube, die Sensibilität hoffentlich ist schon in vielen da, aber sollte auch nochmal geschaffen werden, weil ich spreche ja mit vielen Unternehmen auch und die sagen, ja, alle Mitarbeiter nutzen das, egal ob es von der Firma erlaubt ist oder nicht. Und die copy-pasten da alles rein. Ja? Also deswegen, das ist natürlich ein Thema und deswegen total sinnvoll, dass da alle Bescheid wissen.
Ja, also wichtig ist hier nochmal, weil es gerade extrem viele Schaumschläger auf dem Markt gibt, was das Thema KI, Weiterbildung angeht.
Ja.
Wir arbeiten mit zwei Rechtsanwaltskanzleien zusammen, die Kanzlei Linklaters und Lohschelder aus Köln. Mhm. Dann war eine Dozentin im Programm, die Christina Schreiber, die hat gerade ein sehr geiles Buch rausgebracht, auch KI für Dummies, also KI, also Rechts-KI für Dummies.
Ja, cool.
So, ne, dass du halt KI auch rechtlich easy verstehst. Keine Werbung hier an der Stelle, echt geiles Ding. Und mit der Christina haben wir mal diesen Artikel 4 ausklamüsert, was es eigentlich heißt.
Mhm.
Und es ist eben nicht, es reicht nicht aus, prompten zu können. Der Artikel 4 sagt, Stand jetzt, du musst eigentlich in drei Bereichen Knowledge haben. Das ist einmal klar, Prompting, also Basics in LLMs. Du brauchst aber auch ein grundlegendes Verständnis zum Thema Daten. Das heißt, shit in, shit out, wir müssen Daten aufbereitet sein, bevor du sie in einem LLM bereitstellst, ne? Also Input, Output.
Ja.
Und also Data Engineering. Und der dritte Teil ist das Thema rechtliche Kompetenz. Das heißt, du musst wissen, was sind Kennzeichnungspflichten, Artikel 50, 52 der KI-Verordnung, was sind die Hochrisikoklassen im Rahmen des AI-Acts, solche Geschichten. Abgrenzung zur DSGVO. Und das sind so die drei Kernbereiche, Stand jetzt. Ja. Und ich denke mal, das wird aber immer wichtiger auch in der Zukunft. Und ich denke, das wird sich auch anreichern, also was du da wissen musst.
Ja, ja, klar. Ja, ich glaube auch, es ist vor allem einfach super wichtig, dass es bei den kritischen Infrastruktursachen einfach, die wissen natürlich Bescheid. Weil ich, ja, es ist wie das Internet früher. Hast du eine E-Mail-Adresse irgendwo eingetragen, gab kein Double-Opt-In und so. Genauso wird es auch entwickeln.
Total.
Und
total.
Dann, das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Ich meine, ich finde es nur schade, dass wir haben eine Verordnung gegen etwas, bevor wir es wirklich im eigenen Land richtig enablen. Ja?
Ja.
Ich fände es geil, wenn wir eine Verordnung hätten, aber gleichzeitig massiv enablen.
Ja. Ja,
und das, deswegen seid ihr auch da.
Ja, ja, total. Das ist unsere Vision. Ne? Und wir haben uns halt echt auch die besten Köpfe reingeholt. Also der Andreas Horn, Head of AI von IBM, der ist Dozent bei uns. Mhm. Oder der CSO von der Deutschen Bahn, der Patrick Henjes.
Ja.
Und das ist halt unsere Vision, dass wir halt die neuen Module, die wir haben, dass wir die halt besetzt haben mit wirklich Top-Leuten aus Industrie, Wirtschaft, die halt wissen, wovon sie sprechen.
Ja, ja. Und was geht ab im KI-Bundesverband? Ist da richtig Feuer drin oder kann man es nicht vorstellen?
Ja,
ich hoffe, dass die Regierung Vollgas gibt in dem Thema und nicht so.
Ja, es gab ja jetzt vor ein paar Tagen, hat der Bundeskanzler Friedrich Merz ja auch nochmal ganz klar bekräftigt, Digitalpakt, mehr Investment in KI. Hatte ich glaube, vorgestern auch einen LinkedIn-Post gemacht zu dem Thema. Und im KI-Bundesverband, musst du dir vorstellen, haben wir halt verschiedene Interessensgruppen. Also ja. KI in Kunst, KI im Engineering. Ja, das heißt, du hast halt verschiedene Interessensgruppen und da wird ordentlich gepusht. Also wir machen mega viele Veranstaltungen. Jede Woche treffen wir uns einmal online. Krass. Und es ist echt, echt gut.
Ja, gibt ja Gas.
Super spannender Austausch.
Ich will einfach nur, dass Deutschland nicht wie beim Internet, wo man nicht mal im ICE durchgängig einen Call machen kann, aber dass wir bei KI zumindest dann,
ja,
dass wir nicht nur aus USA die Modelle bekommen, sondern dass wir auch eigene Modelle in Europa haben.
Ja, super wichtiges Thema.
Absolut, total. Absolut wichtig. Ganz kurz in eigener Sache, weil wenn euch das gefällt, was ihr hier hört, ja, dann tut uns einen Gefallen und natürlich auch den zukünftigen Gästen, dass ihr kurz ein Like da lasst, ein Abo und auch gerne einen Kommentar. Dann können wir nämlich weiterhin so tolle Gäste einladen, wie Marcel zum Beispiel. Und je mehr Support wir von euch haben, desto wilder wird auch der Podcast. Und deswegen kommen wir auch zum nächsten Thema, was natürlich auch krass ist, und zwar Ethik, Dark Patterns und Verantwortung. Und zwar, Agenten handeln autonom, aber wie stellen wir sicher, dass sie sich richtig verhalten? Ich glaube, das ist auch die größte Angst von den Menschen da draußen, dass sie sagen, oh ja, die KI kommt, ja, sie nimmt mir viel Arbeit ab, aber macht sie jetzt auch alles richtig und ist sie nicht am Ende gefährlich?
Mhm. Ups. Genau, super, super wichtiger Punkt. Ich würde im ersten Schritt, und du hast eben den Begriff Systemprompt reingeworfen,
ja.
Ich würde im ersten Schritt immer einen Charakter definieren. Das heißt, ich würde dem Agenten, ähnlich wie du ein Wertekonstrukt hast, würde ich auch Werte erstmal hinterlegen. Das heißt also, wie soll der Agent kommunizieren? Was sind Do's, was sind Don'ts, etc.? Das machen die wenigsten. Die wenigsten prompten einfach drauf los und vergessen irgendwie, ja, Werte etc. zu hinterlegen. Das ist so der erste Punkt. Das heißt, somit schaffst du auch einen Charakter. Wir haben beispielsweise bei uns, wir haben 23 KI-Agenten im Einsatz, die haben alle Namen, die haben eine Personalakte und die haben alle dieselben Unternehmenswerte, die wir haben.
Mhm.
Ja, das heißt, die vertreten die letzten Endes auch. Mit denen führen wir auch regelmäßig Mitarbeitergespräche. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist eine wissenschaftliche Methode, die heißt Konsensusverfahren. Was heißt das? Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, auf dem Tisch würde jetzt irgendwie eine Ausarbeitung liegen,
ja,
Und ich würde drauf schauen, okay, gut, und Feedback geben. Aber noch besser wäre es, das heißt Reduktion von Fehlern, Reduktion von Fehlinterpretationen, von Halluzinationen, Vier-Augen-Prinzip, wenn du drauf schauen würdest. Noch besser wäre es, wenn ein Kollege, eine Kollegin drauf schauen würde, das ist ja Sechs-Augen-Prinzip. Und das ist ein Konsensusverfahren. Und dieses Konsensusverfahren, das kannst du auch mit Agenten bauen. Das heißt, wie wir das zum Beispiel machen ist, wenn wir jetzt einen Output haben, haben wir 6, 7, 8, 9 Agenten, die eine unterschiedliche Perspektive haben. Wir haben einen Physiker, einen Mathematiker, dann haben wir einen Mediziner, die unterschiedliche Wissensstände haben, die auf diesen Case schauen und dann nochmal entsprechend reflektieren. Das heißt, dieses Konsensusverfahren, dieses Vier-Augen-Prinzip kannst du auch agentisch abbilden. Plus, cool, was man auch machen könnte, wäre noch, dass du beispielsweise den Output in ein anderes LLM packst und ein anderes LLM drauf schauen lässt. Das ist auch ganz spannend, dass man mit den LLM spielt.
Ja.
Beispielsweise.
Ja, ja, sehr spannend. Wenn man von Dark Patterns spricht, was sind Dark Patterns und wie hängen die mit den KI-Agenten zusammen, falls du da mal an das Thema reingegangen bist?
Gib mir ein Beispiel.
Also Dark Patterns sind typischerweise im Web, ist es sowas wie, man baut die Seite so, dass sie einen verleitet, mehr zu kaufen, also psychologisch so aufgebaut, dass sie einen mehr dazu bringt zu kaufen. Es ist jetzt, du kannst ja niemanden zwingen dazu, aber das sind im Prinzip Dark Patterns, die auch teilweise gar nicht mehr erlaubt sind in EU-Ländern. Mhm. Und deswegen sind zum Beispiel die Kaufbuttons sind alle beschriftet, so wie sie sein müssen, also im Online-Shop. Es gibt eine ganz klare Richtlinie, wie sie beschriftet sein dürfen. Und da gibt es manchmal so Patterns, wie man die halt drehen kann. Und zum Beispiel könnten KI-Agenten solche Muster lernen und bewusst oder unbewusst verwenden. Zum Beispiel hatten wir da das Beispiel, dass ein Agent oder eine KI sehr viele Sachen vorgeschlagen hat, die nicht erlaubt waren. Und jetzt, ich will nicht so stark weit gehen wie illegal, das wäre zu weit, sondern einfach problematisch im Kontext von, okay, mir fällt gerade das Wort nicht ein, was ich sagen möchte, aber sozusagen nicht nett im Sinne des Users.
Mhm. Verstehe, was du
meinst. Während ChatGPT super nett ist die meiste Zeit. Ja.
Mhm. Mhm. Also, ich würde das Thema von einer anderen Perspektive angehen. Und zwar, KI ist generell nicht neutral.
Mhm.
Es gibt zum Beispiel eine Studie von der TU Dortmund aus März 2023, die belegt, dass zum Beispiel ChatGPT linksliberal ist. Mhm. Also KI ist auch politisch orientiert.
Mhm.
Ein anderer Punkt, der auf das Thema einzahlt, ist zum Beispiel eine super aktuelle Studie, woher zieht sich eigentlich ChatGPT seine Daten? Auf Platz 1 ist Reddit, auf Platz 3 ist Wikipedia.
Mhm.
Und der dritte Punkt ist, ChatGPT hat auch, und das geht jetzt nochmal tiefer in das Thema, hat einen eigenen Online-Shop. Das heißt, du kannst auch, ich hatte das vor kurzem mal gemacht, ich mache seit über 10 Jahren Kampfsport, ich habe mir Boxpratzen bestellt.
Ja.
So. Und dann dachte ich mir so, hey, guck's mal bei ChatGPT. Bei ChatGPT, Kaufempfehlung, locker 20-30% teurer für eine Thai-Box-Pratze als in jedem anderen Online-Shop.
Mhm.
Und das finde ich ganz spannend. Also dieses Thema, wenn du dann vielleicht auch so ein LLM, und das könnte auch ganz spannend sein jetzt mit Atlas, der Browser-Funktion, ja, oder auch Komet bei einem anderen LLM, dass du dann vielleicht auch gezielt solche Empfehlungen hast, die irgendwo vielleicht auch, ich will nicht sagen manipuliert sind, aber irgendwo vielleicht auch, ja, irgendwo gebiased sind, vielleicht nicht neutral sind, vielleicht ist es doch nicht das günstigste Ergebnis, wenn du sagst, hey, bitte such mir das günstigste Ergebnis raus. Da sollte man schon sehr vorsichtig sein, finde ich. Und deshalb immer human in the loop. Also ich würde immer doppelt gegenprüfen. Wir haben das auch mal getestet mit dem Agentenmodus in ChatGPT 5.
Mhm.
Da haben wir zum Beispiel das durchexerziert. Wir haben eine Flugbuchung machen lassen.
Ja.
Haben auch eine Prepaid-Kreditkarte hinterlegt für 50 Euro. Und ich habe dann gesagt, hey, also wirklich bis zum Ende, ne, buche mir einen Flug von Düsseldorf, ja, nach Bologna. Am Ende hat es dann auch funktioniert. Aber es war nicht der günstigste Flug. Es gab sogar noch einen, der irgendwie 3, 4, 5 Euro günstiger war.
Ja.
Und das finde ich ganz spannend. Also es hat immer, also dieses Human in the Loop finde ich halt mega wichtig, dass du immer gegenprüfst, gerade wenn es um irgendwelche finanziellen Sachen geht, um Investments und sowas. Mega wichtiges Ding.
Ja, ist krass, weil wenn wir mal überlegen, das Web ist ja auch nicht neutral und auch die großen Zeitungshäuser sind meistens nicht ganz neutral.
Ja.
Und dass natürlich dann ein LLM auch nicht neutral ist, macht auch Sinn. Ich finde es spannend, wenn man sich dann überlegt, wie viel mit einem LLM dann doch auch geredet wird. Auch Psychologie wird viel besprochen.
Ja.
Es werden auch sicherlich Themen gefragt, wie wen soll ich wählen, was soll ich kaufen, wie soll ich mich da verhalten. Und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass man versteht, wie das LLM das meint. Ja, also das ist genau der Punkt. Und deswegen ist auch die Frage, gibt es schon Beispiele, wo auch Agenten missbräuchlich eingesetzt werden oder wo die LLMs quasi missbräuchlich eingesetzt werden?
Ja, also der Klassiker ist halt zum Beispiel, nehmen wir mal hier den Webshop, weil du eben von Webshop sprachst, von der Modemarke Supreme. Mhm. Und die haben, ich glaube, Supreme macht jeden Donnerstag, haben die irgendwie so eine Limited Edition oder sowas. Ja, die bringen irgendwie jeden Donnerstag, bringen die irgendwas raus.
Ja.
Für eine kurze Zeit, für eine Stunde oder so. Und du hast kaum eine Chance, dass du das kaufen kannst, weil halt entsprechend Agenten oder auch solche Automations, Bots draufgesetzt sind, direkt das Ganze in den Warenkorb zu legen. Das heißt, in dem Moment, wo das veröffentlicht wird, dahinter steckt eine Automation, gibt es halt einen Trigger und ist sofort drin. Das heißt, sofort kaufen. Und das würde ich vielleicht schon als Missbrauch definieren hier an der Stelle.
Ja.
Ja. Oder eine andere Option ist zum Beispiel, wenn wir jetzt mal, jetzt ein bisschen technischer vielleicht, wenn wir mal an Voice-Bots denken auf einer Webseite. Mhm. Ein Voice-Bot wird immer abgerechnet pro Minute. Das heißt, wenn du mit einem Voice-Bot lange sprichst, dann zahlst du halt auch mehr.
Ja.
Ja, ein paar Cent halt, ne? Aber das kann sich halt läppern. Und ich kenne einen Fall, wo zum Beispiel ein Agent auf eine Webseite geschaltet wurde, um mit diesem Voice-Bot zu sprechen, um absichtlich halt die Rechnungen hochzutreiben, durch eine erhöhte Konversation.
Krass.
Sowas zum Beispiel.
Ja, okay. Ja, ich meine, da werden wir noch viel sehen.
Das vielleicht noch abschließend, weil du eben auch das Thema Psychologie angesprochen hast. Es gibt zum Beispiel in den USA, gab es letztes Jahr 3 Fälle von Suizid, basierend auf einer Empfehlung von ChatGPT.
Ja, das habe ich auch mitbekommen.
Mega wichtiges Thema. Ne,
also, dass man, bei Kids vor allen Dingen ganz, ganz übel. Deswegen, da muss man auch auf jeden Fall aufklären und extrem vorsichtig sein. Krass. Was ich mitbekommen habe, ist, dass sehr viele so Bot-Anrufe sind, halt wegen irgendwelchen Scams. Ne? Dann sagen sie hier irgendwie Coinbase ruft an und Security oder keine Ahnung.
Ja.
Da wird auch sicherlich noch mehr passieren mit Deepfakes und sowas. Deswegen, da ist ja die Empfehlung, sich davor zu schützen, dass nicht deine Frau dich mit einem Voice-Generator anruft und sagt, hey, ich brauche mal schnell 2.000 Euro überwiesen, dass man irgendwelche Familienpasswörter sozusagen hat.
Enkeltrick.
Genau, der Enkeltrick. Ja, ich glaube, das wird perfektioniert werden noch. Ja, wie steht es denn um die rechtlichen Rahmenbedingungen? Wer haftet denn für zum Beispiel autonome Agents zum Beispiel, auch wenn da Fehler passieren oder wenn die was falsch machen? Zum Beispiel, du hast jetzt gerade einen Flug gebucht. Wenn der jetzt zum Beispiel, ich meine, gut, wenn er jetzt den teuersten Flug bucht, ist nicht gut, ja? Aber wenn er zum Beispiel, ich weiß nicht, was für einen Unfug er noch treiben könnte, aber könnte irgendwelche, weiß nicht, Daten falsch eingeben, Daten preisgeben oder sowas, wer haftet denn dafür eigentlich?
Also ich mache keine Rechtsberatung an der Stelle, habe auch, um ehrlich zu sein, keine direkte juristische Empfehlung hier an der Stelle, aber eine Empfehlung aus der Anwenderperspektive.
Ja.
Ich würde, wenn es um solche wenn es um solche Themen geht wie Flugbuchungen oder beispielsweise Käufe oder auch beispielsweise einen Post live stellen, ich würde immer 3-4 Mal Schlagwort Konsensusverfahren gegenprüfen.
Mhm, cool.
Also das, wie gesagt, meine Antwort darauf.
Und vielleicht Human in the Loop?
Ja, genau.
Bei kritischen Sachen, ne?
Genau. Ja. Genau, das meine ich mit gegenprüfen, ne? dass ich halt selber auch nochmal gegenprüfe. Total.
Das macht Sinn.
Ja.
Ich fand das auch, das war schön bei dir. Ich hatte dich ja auch gesehen auf einer Konferenz. Und es war sehr schön, wie du das auch gezeigt hast, dass einfach der Human in the Loop einfach an verschiedenen Stellen einfach einsetzen kann und dadurch der Prozess viel einfacher, smoother und problemfreier läuft. Aber durch den Human in the Loop ist genau dieses Stück, dieses Kognitive, dann, dass der Mensch einfach noch einmal drauf schaut, einfach viel, viel besser. Und dadurch sind die Ergebnisse halt sehr gut.
Total.
Und du sparst ja trotzdem 80% der Zeit.
Total. Total, das ist es. Also wir hatten auch mal ein schönes Beispiel vielleicht noch, das ergänzend. Wir haben in der Weiterbildung, in unserem Masterprogramm, haben wir einen Use Case im Modul Marketing. Und da hatte ich vor ein paar Wochen den Thorsten sitzen. Der Thorsten, der ist Marketingberater.
Ja.
Und die Anja. Die Anja ist Hebamme.
Krass.
Und beide haben an dem Case gearbeitet. Und objektiv sah der erstmal richtig geil aus. Aber spannend war, wenn es dann in die Iteration ging, hatte Thorsten natürlich overperformed, weil der ganz, ganz andere Fragen gestellt hat, zu KPIs, fachliche Fragen und so weiter. Und das ist dann halt der Gamechanger, ne? Wenn du das Kognitive, das Fachliche von deiner Expertise nutzt, gekoppelt mit KI, dann bist du, ich sag immer, vom VW Golf im Bugatti.
Ja.
Mit einem Klick, das ist halt mega.
Ja, das ist auch ein guter Anschluss zur nächsten Frage. Und zwar nämlich, wo siehst du heute schon den produktiven Einsatz von KI-Agenten im Unternehmen? Also viele Unternehmen sprechen davon und alle sagen, die Agents kommen und sowas, aber wo siehst du wirklich schon den aktiven Einsatz von KI-Agenten? Mhm. wo es richtig funktioniert, vor allem im Vergleich zu eigentlich, was sie meinen, ist Automation. Mhm. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, digitale Transformation in Deutschland hat 20 Jahre lang nicht stattgefunden. Alle haben eine Website gemacht,
ja.
Dann haben sie noch E-Mail verwendet,
ja.
Das Fax ersetzt, dann haben sie schon geklatscht und haben es geschafft, dass sie vielleicht ja, eine feste IP haben, ein Netzwerk und ein schnelles Internet. Aber digitale Transformation, finde ich, ist jetzt losgegangen, seitdem es AI gibt. Und jetzt machen alle mit einmal Automation.
Mhm. Mhm.
Aber es ist nicht wirklich KI-getrieben. Und das ist für mich die Frage, siehst du da schon richtig geile Use Cases, wo KI-Agents verwendet werden? Oder ist es eher, sind es eher Automation-Sachen, die auch sehr cool sind natürlich?
Mhm. Also Automations, würde ich sagen, sind 70%, was du gerade am Markt so siehst. Und die wenigsten machen richtig geile Agents. Thema Use Cases, zum Beispiel, was ich super oft sehe, ist, sind so UGCs, also User-Generated Content. Zum Beispiel mit Sora haben wir so einen Use Case mit Sora 2 und mit Nano Banana und mit Veo.
Mhm. Ja,
dass du zum Beispiel halt ein Produktbild hochlädst, keine Ahnung, du verkaufst jetzt Hautcreme.
Ja.
Ja, du bist jetzt, keine Ahnung, Shiseido. So, ja. Verkaufst Hautcreme. Lädst ein Bild hoch von dem Creme-Package und packst einen Prompt dahinter und dann wird halt in User-Generated Content erstellt. Das heißt,
so krass.
Ein Bild und hast du halt den Jürgen mit dem Creme-Case in der Hand und der packt sich halt die Creme ins Gesicht. Mega geil für Insta und so.
Ja.
Das finde ich halt ein Case. Ein anderer Case ist zum Beispiel ein persönlicher Assistent, was wir super gerne nutzen.
Mhm.
Das heißt, wir haben einen Agent, das ist der Günni.
Mhm.
Der Günni ist mein persönlicher Assistent. Der hat eine Verbindung zu Google Drive,
ja.
Zu meinem Kalender, zu Notion etc.
Geil.
Und ich kann den per Sprachfunktion bedienen. Das heißt, ich sage, hör mal Günni, durchsuch mal kurz die E-Mails vom Timo. Wann hat der Timo mir geschrieben und habe ich irgendwie eine E-Mail, die ich noch nicht beantwortet habe?
Ja.
Ja, am 13.07. um 14.45 Uhr kam die E-Mail, die letzte, die du nicht beantwortet hast. Dann kann ich sagen, okay, dann schreib dem Timo doch mal ganz kurz, dass wir uns heute treffen und geh ganz kurz in meinen Google Drive und schick ihm noch den Anhang, weil da sind alle meine PDFs hinterlegt.
Mega.
Und einen kurzen Einzeiler, hey, mein Lieber, ich freue mich auf den Podcast heute Abend.
Ja.
Sowas zum Beispiel, ne? Also
das ist richtig cool.
Als Agent. Und das ist gar nicht mal schwierig.
Okay.
Ne? Das machst du in 5, 6, 7 Minuten mit N@N beispielsweise.
Okay.
Und das ist ein gut funktionierender Use Case. Als Beispiel. Ne? Und das ist halt auch die Unterscheidung, was du an einer anderen Stelle mal gefragt hast: Agent versus Automation.
Ja.
Ein Agent kann auf verschiedene Tools zugreifen und ist so schlau und weiß, welches Tool er oder sie auswählt. Und eine Automation hingegen ist immer so ein wiederkehrender Prozess. Das heißt, Lead-Formular wird ausgefüllt, E-Mail wird rausgeschickt. Lead-Formular ausgefüllt, E-Mail wird rausgeschickt.
Ja.
Ja, das heißt, ein Agent entscheidet selber. Und das, würde ich sagen, ist ein wesentlicher Unterschied zu einer Automation.
Total spannend. Jetzt hast du gerade N8N angesprochen, auch richtig spannend. Welche Tools empfiehlst du für Nutzerinnen zum Einstieg in das ganze Thema, besonders für den deutschsprachigen Raum?
In dem Bereich Agentic und Automation?
Ja, Agentic und auch so
ja.
Ich will da rein in diesen Space.
Ja, ich finde N8N unschlagbar, weil du hast zum einen eine höhere Tooldichte, finde ich, im Vergleich zu Make.com.
Ja.
Und vor allen Dingen aus DSGVO-Thematik hast du die Möglichkeit, und das kann Make.com nicht, das sind by the way zwei deutsche Anbieter, du kannst eine lokale Serverinstanz hosten.
Das ist cool.
Und das ist halt mega, ne, im Vergleich zu Make zum Beispiel.
Ja.
Ja. Und man muss sagen, Make ist vom Ursprung her, wo die Gründer von Make gebaut haben, ist vom Ursprung her nicht auf Agentic ausgerichtet gewesen.
Ja.
Sondern auf Prozessautomatisierung. Und N8N ist von Anfang an Fokus Agentic.
Ja, ja. Ja, das ist krass. Und ich meine, gut, es gibt noch so einen chinesischen Anbieter, der voll Agentic ist. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, aber N8N hat echt viele Funktionen, die Agentic total einfach machen.
Total.
Auch, ich habe es ja auch gesehen, nämlich den Agent, den du bauen kannst, so wie du es am Anfang gesagt hast, der hat dann so Konnektoren und dann kannst du sagen Brain,
genau.
Storage, und ich glaube noch, die anderen Tools verbinden. Genauso wie du es gesagt hast, diese drei Punkte, wie du es wissenschaftlich
genau.
beschrieben hast.
Genau, Tool, Memory
genau.
und LLM.
Genau, sowas. Das sind
drei Elemente.
Ja, genau.
Genau, und das ist halt geil.
Das ist total cool.
Ja. Du kannst da wirklich sehr komplexe Workflows bauen, ne?
Ja, ja, es ist total krass auf jeden Fall an der Stelle.
Aber auch hier wieder, Erwartungshaltung. Oft ist der Agent nicht die beste Lösung, finde ich persönlich. Ich finde, oft reicht eine Automation aus. Und ein Agent zu bauen, viele denken, das ist so simpel und einfach.
Ja.
Man muss schon sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, man muss schon wissen, dass es halt eine gewisse Herausforderung ist, vielleicht erstmal einen API-Key zu erstellen. Ja, dann gehst du halt nicht auf ChatGPT selber, sondern auf Plattform.openAI, solche Geschichten. Du musst wissen, was eine Company-ID ist. Ne?
Ja, und ja, klar.
Es ist halt ein bisschen, ich würde sagen, das ist wie so eine neue Sprache, die man lernt.
Das Fieseste bei N&N ist, wenn du Google verknüpfen willst. Da musst du erstmal einen Cloud-Account und alles und denkst du so, ja, oh, und bei Make machst du so einen Klick und bist fertig.
Ja, ja.
Das ist schon fies. Kommen wir zu den Rapid-Fire-Questions, wo ich dir einfach kurze Antworten stelle und du mir kurze Antworten gibst. Aber die dürfen ruhig, also es muss nicht ein Satz oder ja, nein sein, kann schon ein bisschen mehr sein, aber okay, wie du magst.
Okay.
AI-Agent oder GPT-Chatbot-Agent, was ist mächtiger?
AI-Agent.
Autonomie oder Kontrolle mit AI-Agents, was ist wichtiger? Warte mal, Autonomie oder Kontrolle mit AI-Agents, was ist wichtiger?
Kontrolle.
Okay. Ist Agentic AI ein Buzzword oder ist es ein Gamechanger?
Gamechanger.
Automatisierung oder Personalisierung, was ist in der Zukunft wichtiger?
In welchem Kontext?
Im Kontext von wirklich AI, dass wir halt entweder automatisieren wir jetzt alles oder können wir alles personalisieren mit AI. Und was ist da sozusagen das Spannendere, sag ich mal, sowas für die Zukunft? Mhm. Also wir haben beides wahrscheinlich, weil wir können mit KI zum ersten Mal ja alles total personalisieren.
Mhm. Mhm.
Zum Beispiel, ich kann jetzt 2000 E-Mails rausschicken, die sind alle highly personalized, wenn ich ein paar Informationen habe. Aber ich könnte dich, und ich konnte es vorher schon automatisieren.
Okay, ne? Okay. Ich würde sagen, Automation mit ganz, ganz viel Persönlichkeit und ganz, ganz viel Authentizität in deinem Business macht dich unschlagbar.
Wie kriegst du die Authentizität da rein?
Durch Imperfektion. Imperfektion bedeutet beispielsweise, wenn ich einen LinkedIn-Post mache, wenn ich morgen was poste von unserem Podcast, dann ist das Bild nicht perfekt. Das heißt, ich habe hier einen kleinen Pickel, okay, so bin ich halt. Ja, ich habe hier eine Kaffeetasse, die ich ab und zu in der Hand habe. Und ich glaube, dieses authentische, greifbare, gekoppelt mit mit Automation, Game Changer.
Dann lassen wir das auch drin, wo die Johanna reingekommen ist gerade.
Ja klar, lass dran.
AI-Tool zuerst oder AI-Strategie zuerst?
Strategie.
Mhm. Wie gehst du so eine Strategie an? Nur ganz kurz, wenn du es beschreiben magst. Mhm.
Ich überlege mir, ich nutze hier gerne so ein Reifegradmodell, so eine X-Achse. Und die besteht aus vier Elementen. Conversation ist die erste Ebene. Das ist meistens so für Unternehmen, wenn wir Unternehmen beraten, dann sehen die, okay, ich nutze eigentlich ChatGPT wie Google, ne? Also so Conversation-mäßig. Und dann erkennen die plötzlich, oh Mist, Ergebnis ist ja gar nicht gut, ich muss prompten können, das heißt von Conversation zu Prompt und dann erkenne ich, okay, Prompting funktioniert jetzt, Next Step Automation und danach der Step nach Automation ist dann ein Agent. Und das würde ich erstmal kategorisieren für mich, wo stehe ich eigentlich gerade selber in meinem Knowledge, mit meiner Firma, in meinem Business oder Firmen, die ich berate. Und danach würde ich mir überlegen, okay, das sind Prozesse in meinem Unternehmen und die würde ich gerne agentic abbilden oder vielleicht reicht da auch eine Automation aus. Und dann würde ich Es gibt so eine Beta-Version gerade von N&N, dann würde ich mir halt angucken, okay, ich würde jetzt so meine Challenges, würde ich halt N&N beschreiben, ja, und dann würde mir daraus ein Workflow gebaut. Next cool. Step. Und den probiere ich dann zu verbinden über Schnittstellen.
Ja, mega cool.
Ja.
Was war denn der verrückteste Agent, den du je gebaut hast?
Der verrückteste?
Ja.
Das ist Leonie, mein Roasting-Agent. Ich liebe es, geroastet zu werden. Ja, ich mache mich gerne über mich selber witzig. Sehr so.
Witzig.
Wir haben zu Weihnachten Leonie genutzt und Leonie hat dann entsprechend alle unsere Familienmitglieder zu Weihnachten unter dem Adventsbaum geroastet.
Ja, witzig. Mega. War es dann per Sprachausgabe oder Video oder per Text?
Per Sprache.
Cool.
Ja.
Ja, kann eigentlich ein KI-Agent moralisch falsch handeln?
Ja.
Ja?
Total. Weil KI ist immer biased.
Mhm.
KI ist biased. KI ist nie neutral. Wir haben dazu auch ein Buch geschrieben, mit dem Professor Stübinger.
Ja.
Ich glaube, wann war das? Letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres, weiß ich gar nicht mehr. Ein Blueprint haben wir rausgebracht. Prompting im LGBTQ+ Friendly Context, weil KI ist immer biased. Und wir haben so ein paar wissenschaftliche Modelle, Methoden entwickelt, 7 Stück insgesamt, wie du halt mehr bias-free promptest. Aber KI ist immer biased, trotzdem immer noch. Ja. Und das muss, finde ich, ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist neben dem ganzen Hype, Agenten und sowas, finde ich, ist das eines der wichtigsten Punkte für unsere Generation, auch nach uns. Kritisches Denken.
Ja.
Wichtig, dass wir immer eine Halluzination haben. Bei OpenAI spricht man von ungefähr 3% Halluzination, sprich falsche Ergebnisse.
Ja.
Und einfach auch, wie gesagt, dieses kritische Mindset, das ist A und O.
Also wir merken ganz oft bei den Prompts, besonders bei Themen, wo wir uns natürlich sehr, sehr gut auskennen und auch wirklich lange auskennen, dass es in den Feinheiten vor allen Dingen fehlt. Mhm. In den Feinheiten ist einfach, ist es falsch oder inaccurate.
Ja, ja,
total. Der Gesamtkontext ist meistens richtig, aber so eine Feinheit, zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel. Du redest über quasi ein Motorensystem oder sowas und dann hast du irgendwas, wo am Ende eine Anzahl da ist. Jetzt nicht so was Offensichtliches wie Zylinder, sondern das irgendeine Länge sein oder sowas. Mhm. Und von irgendeinem Motorenteil und die ist dann unspezifisch. Mhm. Ja, die ist dann nicht ganz korrekt. Und das ist jetzt nicht schlimm in dem Kontext, aber wenn du natürlich das bauen möchtest, dann wäre es falsch.
Total.
Also da ist einfach, da redet es manchmal auch. Haben wir außerdem mit ein paar Anwälten auch gesprochen, da werden manchmal die Urteile einfach dazu geraten.
Ja,
werden ganz krass. Urteile einfach erfunden, die werden zitiert und erfunden.
Wie ganz, geil, ganz oder? Krass.
Genau. Was war denn dein größter KI-Fail bis jetzt?
Ja, witzige Story. Ich wohne ja in Düsseldorf und wir hatten vor 3-4 Monaten in Düsseldorf Marathon.
Ja.
Und ich wollte am nächsten Tag einen Kollegen besuchen in Krefeld. Und an dem Tag, wo der Marathon stattfand. Und ich habe mir vorher von ChatGPT, True Story, habe ich mir eine Empfehlung ausgeben lassen, wo kann ich mein Auto parken, damit ich raus kann auf die Autobahn.
Ja.
So, wo habe ich geparkt? Genau im Bereich, wo die krasseste Absperrung war. Ich kam nicht mehr raus. Empfehlung von ChatGPT, größter Fail. Größter Fail.
Ja, mit Map-Location-Daten kommt ChatGPT, auch Gemini, kommen die gar nicht zurecht. Also letztes Jahr wollte ich dann nach Köln fahren. Hat er mir gesagt, ja, kein Problem, kannst Zug nehmen, dauert 3 Stunden. Das geht halt gar nicht. Das ist physikalisch unmöglich, von München nach Köln zu kommen mit einem Zug für 3 Stunden. Der schnellste Zug war irgendwie 5. Ja? Aber er hat mir sogar Züge vorgeschlagen, die es natürlich nicht gab. Und die fuhren auch stündlich, was natürlich auch nicht war. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also diese Halluzinationen sind da schon sehr speziell. Welcher Mythos über KI-Agenten nervt dich denn eigentlich am meisten?
Dass die alles können. Eierlegende Wollmilchsau. Ist nicht so. Ein KI-Agent kann nicht alles.
Ja.
Also die Erwartungshaltung, das nervt so ein bisschen.
Ja, ich glaube auch, die ganzen Menschen sind alle jetzt gerade, also ich glaube, wir sind, wenn du Gartners Hype-Cycle kennst, da sind wir gerade so hinterm Hype gerade, also hinter diesem kleinen Hügel und jetzt geht's richtig los. Mhm. Ich glaube, jetzt haben alle so, es geht total los. Aber jetzt ist doch nicht so viel passiert, wobei hinter den, gefühlt ist schon sehr, sehr viel passiert. Mhm. Und ich glaube, jetzt gehen wir voll in das Ganze, in diesen, alles wird mit KI sein in 2 Jahren. Mhm. Also fürs Marketing, aber auch wirklich hier im Hintergrund wird alles mit KI sein. Ja. Wie baust du eigentlich Vertrauen in einen KI-Agenten auf, wenn du den baust? Und wie schaffst du selber für dich Vertrauen, dass der das Richtige tut und sich auch richtig verhält?
Mhm. Durch Retrospektiven, durch Mitarbeitergespräche. Das heißt zum Beispiel, im ersten Schritt hinterlegen wir, das habe ich eben gesagt, ein Werteset, was wir selber haben bei uns im Unternehmen, sodass jeder Agent, jede Agentin auch dieses Wertekonstrukt hat und trägt.
Ja.
Und wir machen einmal in der Woche 15 Minuten Mitarbeitergespräche. Das heißt, wenn wir die nutzen, diesen Agenten, die Agentin oder auch ein GPT als Beispiel, geht ja auch, dann fragen wir, hey, gib mal ein kurzes Feedback, ja, wie war die Woche, erzähl doch mal, würdest du selber von dir behaupten, du hast overperformed, wo hast du beispielsweise nicht performt, gib mir doch gerne mal ein Feedback, reflektier doch mal selber als Beispiel. Oder wenn du jetzt beispielsweise gar nicht mal an Agenten denkst, sondern an Chats in Projekten, hast du auch die Möglichkeit, in einem Projektordner solche Feedbackgespräche zu führen, zwischen den Chats untereinander, dass die sich gegenseitig feedbacken.
Macht ihr das per Voice oder per Text?
Das mache ich per Voice.
Krass.
Ja.
Das ist schon richtig krass.
Ja. Würde ich auch empfehlen, wenn du halt einen Chat oder einen Agent oder einen GPT, whatever, als Mitarbeiter siehst, was ja die Zukunft sein sollte, den du immer in deiner Hosentasche hast, mit der ChatGPT-Handy beispielsweise. Wenn du die Sprachfunktion nutzt, denke ich, ist es noch für viele greifbarer, dass du halt wie so ein, wie ein Mitarbeiter, wie mit Mitarbeiter kommunizierst.
Ah, ist total spannend. Wenn du einer KI eine menschliche Eigenschaft geben könntest, welche wäre das?
Kritisches Hinterfragen.
Interessant. Findest du dich im Thinking Mode, hinterfragt es da nicht kritisch?
Nee. Ich weiß, Deep Research ist gut. Thinking Mode ist gut. Aber ich finde trotzdem, dass noch mehr geht.
Ja, ich finde es manchmal ganz spannend. Wie gesagt, auch in Themen, wo ich mich natürlich gut auskenne. Macht da so ein bisschen was? Und dann sage ich, hey, hast du schon daran gedacht? Und dann so, ja, natürlich, gute Idee. Ja. Und dann so kommt es. Also, aber
Klassiker.
Was war natürlich was sehr Offensichtliches für mich als Mensch, aber anscheinend nicht so offensichtlich für das ChatGPT-5-Modell oder Gemini Pro. Und da denke ich mir manchmal, das ist interessant. Ich meine, klar, und ich merke aber auch eine Sache, die ganz krass ist. Das kritische Denken, ich überlasse echt viel der KI bei manchen Themen. Und dann schaue ich so durch und sage so, passt schon. Aber die ist wirklich, und wenn ich dann so, ich rechne viel so Sachen mal gegeneinander. Das ist halt das Geile, ne? Also früher muss ich mir Excel-Tabellen bauen, jetzt schmeiß ich Daten da rein und lass den einfach gegeneinander rechnen und lass mir das ausgeben. Und da muss ich immer noch kritisch hinterfragen, total, macht das eigentlich Sinn oder nicht, weil da kommen teilweise Sachen raus, hat er nicht dran gedacht. Jetzt zum Beispiel ganz, ganz spannend, da steht zwar drin, zum Beispiel in den Daten, die ich ihm gegeben habe, dass Netto und Brutto ist. Mhm. Das übersieht er aber einfach und sagt ja, das eine ist viel teurer als das andere, obwohl das ein Nettowert war, oder ein Bruttowert war und die Mehrwertsteuer, also die Umsatzsteuer abgezogen wird im Business-Kontext und dadurch natürlich eine 20% Ungleichgewichtung rauskommt.
Ja.
Hat er aber nicht erkannt, sage ich ihm dann. Und dann, ja klar, da sind alle Zahlen anders. Also es ist einfach sehr spannend und ich glaube, kritisches Denken, ich glaube auch für uns Menschen,
ja,
es bleibt richtig. die Fähigkeit,
die
uns extrem relevant noch macht,
extrem, die nächsten
paar Jahre.
Extrem. Ich denke, kritisches Denken und auch eine extrem stark ausgeprägte Sozialkompetenz.
Ja.
Gerade wenn Dinge immer stärker automatisiert werden, immer leaner werden. Ja, also Sozialkompetenz.
Da habe ich heute mit einem sehr guten Coach heute drüber gesprochen. Er meinte, er hat sehr, sehr viel Erfahrung und er coacht wirklich wahnsinnig tolle Leute. Mhm. Und er hat gesagt, wenn die AI alles übernimmt oder die wird immer mehr übernehmen, das Einzige, was bleibt, sind unsere Emotionen und Gefühle. Das ist das, was die KI noch nicht kann. Mhm. Sie kann sie simulieren. Mhm. Aber das, was du fühlst und was ich fühle, wenn wir hier gegenüber sitzen und auch über solche Sachen sprechen und natürlich auch, wenn wir morgens rausgehen oder wenn wir Highlights oder Lows haben,
voll,
das ist das, was die KI noch nicht so schnell können wird.
Ja, bin ich bei dir.
Und das macht uns menschlich und genau diese Intuition, die dadurch entsteht und auch dieses, ich sag mal, Authentizität, die dadurch entsteht, die wird immer noch wichtig bleiben. Und wir hatten vorhin auch über das Thema Sales Calls gesprochen.
Ja.
Da wollen immer noch mit Menschen reden, oftmals, auch wenn es vielleicht schon bei bestimmten Cases KI-Agents machen könnten.
Bin ich bei dir. Ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir vor, keine Ahnung, du bist, also wenn ich dich anrufen würde und wenn du jetzt irgendwie voll gestresst bist, merke ich das in deiner Stimme.
Ja, voll.
Oder wenn irgendwie, keine Ahnung, laute Hintergrundgeräusche sind, dass es irgendwie nicht passt gerade. Das fällt halt der KI sehr schwer. Und das sind diese Feinheiten, ne?
Ja, voll.
Ja,
ja, letzte Frage. Wie siehst du die Zukunft? AI, was glaubst du, ist der Ausblick für die nächsten? Lass mal in Deutschland bleiben, weil ich glaube, so international ist das ganz crazy, aber nächsten 12 Monate, nächsten 24 Monate in Deutschland, was geht ab?
Ich denke, wir werden mehr SLMs am Markt sehen, also Small Language Models.
Mhm.
Das heißt, Modelle, die auf einen Use Case spezifisch ausgerichtet sind, also Marketing-SLMs, Sales-SLMs etc., das denke ich, also weg von LLMs hin zu SLMs, denke ich, ist ein Punkt. Ein anderer Punkt, denke ich, ist, dass immer mehr Freelancer, Startups, Mittelständler, Großunternehmen eigene LLMs bauen werden, also vergleichbar wie REX-Systeme. Ich vergleiche so die Entwicklung, würde ich sagen, in den nächsten 12 Monaten wie Anfang der 2000er von Internet zum Intranet,
ja,
geschützte Räume. Das heißt, geschützte Räume werden immer wichtiger, solche REX-Systeme. Das, denke ich, wird eine Entwicklung sein. Ich denke, dass KI vielleicht auch in Universitäten oder auch in Schulen irgendwann, vielleicht jetzt nicht in 12 Monaten, aber vielleicht ein bisschen weiter gedacht, vielleicht auch ein Pflichtfach sein wird, Schlagwort Digitalkompetenz, wo dann kritisches Denken eine große Rolle spielen wird.
Mega.
Und Prompting.
Finde ich mega.
Ja. Muss sein. Da machen wir gerade auch eine ehrenamtliche Initiative mit der Stiftung Bildung in Berlin. Cool. Da haben wir jetzt dieses Jahr auch so einen Workshop gemacht, KI für Eltern, KI für Lehrer, KI für Schüler. Finde ich persönlich ein super wichtiges Thema. Also das, denke ich, sind die Punkte. Also immer mehr eigene Systeme, geschützte Systeme und weg von LLMs hin zu SLMs. Und ich denke, in den nächsten 12 Monaten wird auch die Anzahl der Nutzer steigen, was ChatGPT angeht, die wirklich auch ChatGPT nutzen, also mehrwertbringend nutzen. Mhm. Ja. Und ich würde sagen, es werden auch mehr Businesses entstehen mit KI. Wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr, ich glaube, es war im Wall Street Journal, habe ich gelesen, eine One-Women-Show. Die macht knapp 1 Milliarde US-Dollar Umsatz mit knapp 600-700 Agenten, die sie gebaut hat. Und das finde ich halt krass, ne?
Das ist total krass.
Genau. Und es ist halt ein Riesenpotenzial auch aus Business-Perspektive. Total. Deshalb denke ich, es werden auch mehr Startups entstehen.
Ja, eigentlich eine coole Entwicklung.
Ja.
Hoffentlich sind wir in Deutschland auch mal wieder, sag mal, vorne dabei.
Ja, also Aleph Alpha soll ja das Pendant sein zu Mistral, zu ChatGPT. Gucken, wo die Reise hingeht.
Ja, brauchen wir noch ein paar mehr.
Ja.
Marcel, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Danke dir, mein
Lieber. Richtig cool. Wo kann man dich denn erreichen, wenn man ja, mit dir in Kontakt treten will, wenn man mit euch zusammenarbeiten will, wenn man euer Produkt Academy for AI verwenden möchte?
Ja, super, super gerne bei LinkedIn einfach hinzufügen unter Marcel Pesch oder eben auf der Webseite unter Academy for AI. Spannend vielleicht noch abschließend, Freelancer, Solo-Selbstständige kriegen für unser Produkt sogar eine 90% staatliche Förderung.
Mega cool.
Und Angestellte in Deutschland 100% Förderung und qualifizierte cool. Arbeitssuchende.
Geil.
Ja.
Ja, vielen lieben Dank und
danke dir, mein Lieber.
War super, super spannend.
Cool.
Und ja, lass es wiederholen. Und was sind deine nächsten Stops? Du bist jetzt die ganze Zeit auf Achse, oder?
Ja, noch 2-3 Termine. Jetzt also die großen Events hinter mich gebracht. TED Talk, Bits and Bretzel, Big Bang Festival, Ludwig Erdgipfel. Und erstmal gleich nach Hause. Also erstmal ein bisschen entspannen.
Sehr cool. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Cool, danke dir.
Und ihr könnt natürlich, wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, Kommentar, Like und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Marketing meets Technology. Und dann geht's weiter mit AI und Technologie und Marketing-Content. Bis dann. Ciao.
Das war's für diese Folge von Marketing meets Technology. Bis zum nächsten Mal.